Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Switch.
Scalebound.
Slim White.
Super Retro Boy.
Titanfall Frontline.
Beste Verwendung eines Bauernhoftiers.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder mal, oder das heißt wieder mal, das erste Mal im Jahr 2017 mit einer Spiele-Folge. Ihr befindet euch in der magentafarbenen Kategorie und mit dabei habe ich natürlich die Unterstützung, ohne die es nicht gehen würde, den Jan. Einen wunderschönen guten Morgen Richtung Wien.
Ja, guten Abend zurück in die Schweiz. Wir haben heute anscheinend einen sehr großen Zeitversatz. Ja, es gibt eine neue Switch, bei uns gab es keinen. Ich hoffe, beides positive News. Starten wir gleich. Wir haben jede Menge vor uns. Es war ein überraschend starker Jänner, ne?
Es hat geswitcht, genau. Auch in diesem Monat gibt es wieder kostenlose Apps, oder nicht Apps, besser gesagt, kostenlose Spiele zum Laden. Zum einen ist es bei der PS Plus, also auf der PlayStation-Seite. Was hätten wir damit dabei?
Ja, wie immer gibt es die ganze Liste in den Shownotes. Auf zwei in dem Fall will ich gesondert eingehen. Einerseits gibt es Day of the Tentacle Remastered. Das ist ein sehr nettes altes Spiel, das wahrscheinlich sehr, sehr viele Zuhörer quasi schon kennen. Gibt es die Remastered-Version kostenlos. Das Schöne ist, das ist auch ein Crossplay-Titel. Heißt, ich kann es auf der Vita und auf der PS4 spielen, insofern ich denn beides habe. Und es gibt This War of Mine, The Little Ones gratis.
Das ist dieses. Auch das kennen die Hörer sicherlich, dass beide Titel sind doch schon das eine oder andere Mal vorgekommen. Mag ich mich irgendwie dumpf erinnern.
Ja, genau, das ist dieses Antikriegsspiel, das teilweise ziemlich stark auf die Seele geht. Gerade die zweite Version davon ist quasi das The Little Ones, geht noch mehr auf die Seele als das klassische This War of Mine. Daher die Warnung, wenn ihr etwas zarter beseitet seid. Ein Antikriegsspiel, das dann auch noch The Little Ones, also die Kinder, in das Thema hineinzieht, ist natürlich schon belastend. Es ist ein wirklich gutes Spiel, aber es ist belastend.
Muss nicht unbedingt sein, genau. Auch bei Xbox gibt's Xbox Live Gold. Was gibt's da kostenlos?
Ja, überraschenderweise dieses Monat ein relativ schwaches Line-Up eigentlich gewesen. Bin gespannt, ob nächstes Monat noch besser wird. Ich pick jetzt nur eines raus und das ist noch dazu ein 360-Spiel, das allerdings dank Abwärtskompatibilität auch auf der One läuft. Das ist Rayman Origins. Das kennen wir auch schon von 117 verschiedenen Varianten und Konsolen. Das gibt's sogar auf iOS. Ist aber leider so für mich gefühlt der spannendste Titel dieses Monats. Die anderen Titel daneben in den Shownotes. Leider ein schwaches Monat. Ich hoffe, nächstes Monat wird's besser.
Das Teil habe ich sogar in Original für die Xbox 360. Ja. Noch. Aber ja, gehen wir über zu unseren Kurzthemen. Da haben wir ja einiges an Themen, die wir mit drauf haben. Zum einen, es gab gegen Ende des letzten Jahres die Steam Awards. Und da, die war nicht ganz so, wie man Awards sonst hat. Was war da genau?
Genau, die User dürfen abstimmen bis Ende des Jahres. Veröffentlicht wurden die Gewinner dann erst Mitte Jänner jetzt. Im Endeffekt, das Überraschende an den Awards war die Bezeichnung der Kategorien, sage ich mal. Oft haben sich dahinter eh relativ normale Kategorien versteckt, die man sonst auch kennt. Aber die Bezeichnungen waren zumindest lustig. Ich sag's gleich vorneweg, für diese Steam Awards gibt's nichts außer die große Ehre, die ersten Steam Awards gewonnen zu haben. Das waren auch die ersten nämlich. So der Hersteller selbst, mehr gibt's dafür nicht. Ja, kommen wir ein bisschen zu den Preisträgern. In der Kategorie Test der Zeit hat zum Beispiel Skyrim gewonnen. Test der Zeit insofern, weil es halt ein Spiel ist, das sehr, sehr gut gealtert ist. Keine große Überraschung, weil Skyrim gab es ja jetzt wieder ein HD-Remake und das kommt ja auch für die neue Nintendo-Konsole, auf die wir später noch eingehen. Zum Beispiel Spiel im Spiel hat gewonnen Grand Theft Auto 5, also GTA 5. Eben quasi, weil es halt sehr viel Spiel im Spiel-Content anbietet und du dort dich ja quasi ewig verlieren kannst. Da gab es auch eine Kategorie wie zum Beispiel beste Verwendung eines Bauernhoftiers, das war Goat Simulator. Oder aber ich weine nicht, ich habe nur was im Auge, da hat The Walking Dead gewonnen. Preisträger generell jetzt nichts Großartiges Überraschendes, so diese typischen Dinge, die ja man sonst auch überall hatte. Es war halt nur in ein recht nettes Kleid gehüllt, unter Anführungsstrichen. Was ich sehr schön fand, ist diese Retro-Kategorie, oder da gab es auch eine Kategorie, die sich nannte Schurke, der unbedingt eine Umarmung braucht, mit dem wahrscheinlich wirklich besten Schurken in der Videospielgeschichte. Da hat Portal 2 gewonnen, das ist doch schon relativ alt. Also gerade solche Sachen finde ich nett.
Normalerweise, wenn ein Paket kommt von Amazon, packen wir aus. Jetzt hat mal Amazon ausgepackt.
Ja, die haben ihre eigenen lustigen Spiele-Awards mehr oder minder gemacht. Die haben nämlich einfach bekannt gegeben, was sich am meisten verkauft hat in puncto Videospielen. Wir starten gleich, ohne lange herumzureden, mit Platz 5. Das war GTA 5. Platz 4 war Uncharted 4, Thief's End. Es sieht noch ein bisschen nach Schiebung aus, aber beim dritten Platz ist dann keine Zahl mehr drinnen. Das war Pokémon Sonne und Mond zusammengezählt, wohlgemerkterweise, aber finde ich auch legitim in dem Fall. Platz 2 war Battlefield 1 und Platz 1, und das überrascht mich jetzt ein bisschen, war FIFA 17. Offensichtlich, FIFA zieht auch nach all den Jahren, wo es jedes Jahr ein neues gibt, immer noch bei den Spielern. Ne?
Es schaut ganz so aus, genau. Das nächste Thema, was wir haben, ist eine weitere Award-Geschichte, dieses Mal aber von Seiten Sony, sprich PlayStation, dem Blog genauer gesagt.
Ja, im PlayStation-Blog ist es veröffentlicht, er ist von PlayStation, die haben natürlich auch extrem viel Zugriff auf Verkaufszahlen, sage ich mal, eben halt auf ihre eigenen. Und die sind immer sehr schön, weil die wirklich sehr, sehr gut sind und auch extrem viel Pressestimmen einfließen. Auch ein guter Tipp für die Hörer, geht mal auf die Shownotes und klickt den Link an, da ist der Blog-Eintrag verlinkt von PlayStation. Da ist wirklich sehr, sehr viel Schönes dabei. Da steht dann auch immer Begründungen dabei. Da wird auch irgendwie Fachpresse quasi gehört. Ja, nette Sache. Bestes PlayStation 4 Spiel war Uncharted 4 A Thief's End. Kann ich nur soweit bestätigen. Das beste Vita-Spiel, schön, dass es das auch noch gibt, war World of Final Fantasy. Ja, dann sonst irgendwie, was ich weiß, Best Indie war Firewatch. Best Use of PS4 Pro, also quasi das beste PS4 Pro Spiel, beziehungsweise das, was die PS4 Pro am meisten ausgenutzt hat, war Battlefield 1. Bestes VR-Game war Batman zum Beispiel, lauter Dinge, denen ich mich sehr anschließen kann. Ich finde aber die Begründungen, die sie dazu posten, immer sehr, sehr nett, insofern mal reingucken. Und da gibt es auch unheimlich viele Unter-Awards, irgendwie Best Performance und Best Audio und solche Themen. Best Story, also die haben so ähnlich wie Oscars wirklich extrem viele Untergruppen, liest sich ganz nett. Die Preisträger gehen meiner Meinung nach alle okay, nichts Überraschendes. Aber vor allem so ein bisschen als Rückblick durchs Videospieljahr eben mit diesen ganzen Stimmen der Leute, nette Sache.
Wer nicht weiß, wie man die Shownotes von uns erreicht, www.geektalk.ch mit der aktuellen Nummer, seid ihr da schon mit dabei und könnt den vom Jan erwähnten Link anklicken. Das Jahr hat noch nicht mal die ersten 31 Tage durch, oder besser gesagt, ja, jetzt wo ihr es hört, wahrscheinlich schon, und schon gibt es die erste Krise.
Ja, eine fortgesetzte leider, und das ist leider eine sehr traurige News, vor allem für den deutschen Spielemarkt unter Anführungsstrichen. Crytek trennt sich jetzt von quasi so ziemlich allen Studios, die sie haben. Crytek geht schon lange nicht gut, da dürfte ein bisschen, ja, sagen wir mal, eigentümliches Finanzgebärden der Manager dabei sein, was man immer wieder so in den Medien las, vor, also überführen konnte man sie allerdings noch nichts. Die kündigen ja schon seit langer, langer Zeit immer wieder Mitarbeiter, jetzt haben sie gleich den Radikalschnitt gemacht. Das Einzige, was quasi erhalten bleibt, ist die Zentrale in Frankfurt und eine Filiale, die sie in Kiew haben. Sonst wird so ziemlich alles dicht gemacht. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was mit denen weitergeht. Ich glaube, das ist nur wieder ein weiteres Highlight in dem langen Tod, den Crytek gerade stirbt. Woher kennt man Crytek? Einerseits sind das die zum Beispiel so Spiele wie Crysis gemacht haben. Auf der anderen Seite betreiben die eigentlich eine sehr, sehr gute eigene Grafik-Engine und halten so ein bisschen zu Unreal-Engine vielleicht gegen. Da wird es aber halt auch immer schwächer und die halten halt nicht mit. Wahrscheinlich sind sie dafür auch zu klein gewesen, um sich solche großen Themen vorzunehmen. Trotzdem allemal schade. Die machen halt auch momentan keine Spiele und machen halt auch kein Geld leider. Das letzte war The Climb, so eine VR-Demo mehr oder minder, wo du irgendwie halt Berge beklettern konntest in VR. Das ist halt aber auch kein Spiel, das du halt auch nicht teuer verkaufen kannst. Denn in vielen halt momentan wirklich große Titel, mit denen du gut Geld machen kannst. Traurig.
Definitiv, definitiv. Mass Effects, ein Spiel, was uns immer wieder mal ein bisschen begleitet. Da gibt's gleich zwei neue Geschichten dazu.
Ja, ein Spiel, auf das ich mich vor allem am meisten definitiv heuer freue, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich bin riesengroßer Fan der Mass Effect 3, da kommt jetzt der Reboot und der quasi vierte Teil. Und wir wissen endlich ein Release-Datum davon, am 21. März ist es soweit. Und gleich die zweite News dazu, die es gibt für alle die, die das Spiel jetzt vorbestellen und eine schöne Boxed-Version erhoffen. Die schöne Box gibt's und es gibt auch ganz viele Special Editions und Sammelzeug und sonst irgendwas. Aber Discs findet ihr keine da drinnen. Offensichtlich werden alle Versionen mit Download-Codes ausgeliefert. Wir hatten das auch schon in einer anderen Spielefolge, wo es hieß, die Special Editions quasi, wo wirklich teure Zusatzdinge dabei sind teilweise. Da gibt es auch sehr hochpreisige Special Edition-Fassungen. Kommen alle nur mit Code. Jetzt ist es aber mittlerweile raus. Es kommt einfach alles nur mit Code. Insofern haben die teuren Special Edition-Käufer keinen Nachteil.
Wunderbar. Bei Titanfall 2 gibt's keine zahlungspflichtigen Erweiterungen. Zumindest sind keine geplant. Was gibt's da sonst Neues? Da ist irgendwas mit dem Add-on.
Ja, das ist das Spannende. Sie haben damals schon gesagt, sie wollen keine Micropayments, sie wollen keine zahlungspflichtigen Erweiterungen machen. Hatten sie schon. Die bringen aber kostenlos welche, was natürlich eine sehr angenehme Sache ist. Einerseits kommt jetzt ein neuer Modus mit einem weiteren Update. Das nennt sich Live Fire. Da treten Teams von je 6 Piloten gegeneinander an quasi und es wird auch ein paar neue Karten geben. Ja, finde ich aber nett, dass die quasi ihr Spiel weiterhin kostenlos updaten, war eben beim Vorgänger, beim Einzelteil nicht so.
Dann gibt es aber noch weitere Neuigkeiten zu Titanfall.
Ja, mehr oder minder zumindest zu einem Spin-off, eine relativ traurige Nachricht. Ziemlich im Zuge der Veröffentlichung des zweiten Teils haben sie bekannt gegeben, dass sie Titanfall Frontline starten. Das ist so ein Deckbuilder-Kartenspiel, ähnlich wie Hearthstone zum Beispiel. Von der Idee her fand ich es sehr nett. Die Closed Beta hat schon gestartet, ich war auch bei der Closed Beta dabei. Und ich weiß nicht wieso, das Spiel hat eigentlich ganz gut funktioniert, es war auch nicht schlecht. Und mehr oder minder von heute auf morgen kam die Info, ja, das wird aber nie veröffentlicht werden, wir schalten es einfach jetzt schon ab und die Sache ist erledigt. Das heißt, das ging zwar in die Beta, das war meiner Meinung nach ziemlich fertig. Und trotzdem haben sie dann von heute auf morgen einfach entschieden, ja, das wird aber nie final released werden, es hätte ein Gratisspiel sein sollen. Eben halt für Smartphone und Mobiles, sondern sie drehen das Spiel ab, weil es ihrer Meinung nach nicht zur Titanfall Experience passt, weil es eben kein schnelles, actiongeladenes Spiel ist. Ja, Nachricht an die Entwickler, Kartenspiele sind meistens nicht schnell und actiongeladen, das hättet ihr vorher auch schon wissen können. Ne?
Mhm. Bei Origin Access, dem, also quasi so eine Spiele-Abo-Plattform, die man da nutzen kann, ist das richtig, wenn ich das so beschreibe?
Ja.
Ja, da gibt es eine neue Rollenspiel-Serie, die man zum einen eben im Abo drin hat, aber auch einzeln kaufen kann, sofern man das Abo nicht hat. Um was geht's genau?
Ja, finde ich eine ganz schöne Geschichte. Es ist wieder ein bisschen retro, das ist ja aktuell sehr modern und sehr beliebt. Ultima 1 bis 9, so die Mutter der wirklichen Rollenspiele, sage ich jetzt mal fast. Das sind uralte Schinken, teilweise aber wirklich gute Spiele. Die gibt's jetzt alle im Origin Access verfügbar und man kann sie auch so kaufen. Finde ich sehr, sehr schön, dass sie sich an die alten Spiele nochmal rangemacht haben. Es sind wirklich gute Spiele. Jeder Rollenspielfan kann da, glaube ich, ohne Bedenken zugreifen und bekommt zig Stunden wirklich tollen Spielspaß.
Viele, viele Stunden für wenig Geld. Genau. Es gibt aber auch Gefahr.
Elite-Gefahr quasi, ja.
Elite-Gefahr sogar, genau, nicht nur Gefahr.
Elite Dangerous ist so ein relativ beliebtes Weltraum-MMO quasi. Der große Vorteil davon ist, dass es gibt. Kommen wir dann gleich noch eine andere News dazu, die es halt immer noch nicht gibt. Und da haben die ersten Spieler jetzt die ersten Außerirdischen gefunden. Die heißen Targoids. Was ist daran jetzt so besonders? Dass das Spiel eigentlich relativ viel auf Einsamkeit setzt und darauf, dass man sehr alleine unterwegs ist oder halt mit anderen Spielern. Aber der Weltraum ist nicht wirklich groß belebt oder mit viel Leben voll. Im Endeffekt war immer angekündigt, dass welche kommen werden. Jetzt kommen eben die ersten. Von daher, ja, spannend, wie solche Spiele sich weiterentwickeln. Das läuft doch schon relativ lange.
Mhm. Es gibt ja dieses Crowdfunding. Man muss irgendwas Cooles präsentieren, sei es in einem Video oder in Textform, muss es den Leuten möglichst geschmackvoll machen, dann kann man einige Millionen einsammeln und dann mal drauf loswerkeln oder gleich starten. Es gibt solche, die starten nicht sofort und die machen dann noch eine extra Runde. Dazu gehört Star Citizen, oder?
Ja, Stichwort Spiele, die es nicht gibt. Star Citizen verspricht uns ja schon seit ewiger Zeit, dass sie veröffentlichen wollen. Dann haben sie das ganze Konzept gespalten, machen daraus ein Singleplayer und ein MMO-Spiel. Die haben Millionen über Kickstarter quasi eingesammelt. Das Spiel läuft für alle, die schon spielen wollen, schon in der Alpha. Das heißt, man bekommt schon ein bisschen was für sein Geld. Aber im Endeffekt, sie kriegen es halt nicht fertig und kriegen es halt nicht auf die Straße und die News dazu werden halt auch immer weniger. Ich meine, sie versorgen die Backer jede Woche mit einem Newsletter. Das ist zwar sehr schick, aber ich hätte halt mein Spiel endlich mal gerne. Ja.
War das ein Bestandteil, die Alpha-Geschichte, oder war das nur für die Größeren?
Das war ein Bestandteil.
War ein Bestandteil. Ja. Mhm. Kann man das Spiel spielen? Also ist es spielfähig oder ist es Alpha?
Es ist okay. Es ist spielfähig, aber es teilweise nervt es halt schon. Mhm. Also es geht. Ja. Die wechseln jetzt allerdings ihre Grafikumgebung quasi, was mich zu dem Schluss bringt, dass sie noch länger brauchen werden, um das Spiel endlich mal fertig zu bringen. Bisher haben sie auf die CryEngine gesetzt, das bringt uns zu unserer ersten echten News heute, das ist nämlich die von Crytek, wechseln jetzt aber zu Amazons Lumberyard, das haben wir Mitte letzten Jahres angekündigt, dass Amazon eine eigene Engine baut, die wechseln jetzt eben in die Richtung. Warum, verstehe ich nicht ganz, ich meine, noch gibt's Crytek und die CryEngine ist ganz gut und in dem Spiel sieht es auch ganz gut aus, warum sich die jetzt noch die Arbeit antun, die Engine zu wechseln, vor allem eben noch immer bevor sie veröffentlicht haben, ich verstehe es nicht. Ja.
Gab's da Geld von Seiten Amazon? weil logisch, wenn man sowas Neues bringt, will man das natürlich auch pushen, und pushen geht meistens indem, dass man Entwickler unterstützt, oder?
Ich glaube nicht, dass da groß Geld geflossen ist, und selbst wenn, das Einzige, was da sieht, ist, glaube ich, nicht braucht, ist Geld, weil Geld haben die Backer einfach eingeworfen, die haben momentan massive Probleme, Entwickler zu finden, die ihr Zeugs quasi weiter voranbringen, die haben einfach massive Probleme, einfach das Ding, die Arbeit zu erledigen, nicht die Arbeit zu bezahlen, ne?
Dann müssen sie sich einkaufen, der plant, wie man arbeitet. Es gibt da Trello.
Ja, da haben sie auf jeden Fall Riesenprobleme. Die bauen auch da und die ganzen Entwicklerteams und alles um. Offensichtlich haben sich die übernommen, und zwar eben nicht finanziell, sondern halt einfach von der Größe des Projekts her quasi.
Ja, es kann natürlich auch sein, wenn da zu viel Geld da ist, dass man dann halt plötzlich mehr möchte, und aus dem mehr möchten kommt man dann irgendwann nicht mehr raus.
Das Gefühl durch die ganze Zeit, ja. So ist auch dieses Singleplayer-Spiel entstanden zum Beispiel.
Mhm. Gehen wir doch zur nächsten Kurznews über. Es gibt den Valve Steam Controller, und der kann jetzt auch mit Xbox Gamepads.
nicht ganz. In Steam gibt es eine Unterstützung für Controller, die vor allem für diesen Valve Steam Controller quasi geöffnet oder gebaut wurde. Die ist ziemlich gut, weil du kannst für jedes Spiel für diesen Steam Controller eigene Profile herunterladen. Was aber halt auch genau die Krücke der ganzen Geschichte ist, und wir hatten das auch schon in einer Spielefolge, du musst halt für jedes Spiel neu konfigurieren, und du brauchst diesen Steam-Controller. Das wäre okay, aber diese Konfigurerei ist wirklich anstrengend. Was aber grundsätzlich jetzt sehr nett ist, sie unterstützen jetzt auch den Xbox-Controller und den PlayStation 4-Controller sogar. Den PlayStation 4-Controller kannst du zum Beispiel ganz einfach per Bluetooth mit deinem Gerät verbinden, egal ob Mac oder PC. Er wird dir in Steam als Controller angezeigt, und du kannst ihn direkt dann dort auch mit diesem Steam-Controller-Interface konfigurieren, auch wenn es kein Steam-Controller ist. Das ist absichtlich so, also das haben sie auch groß verkündigt, dass sie jetzt quasi alle Controller unterstützen. Finde ich grundsätzlich sehr nett und sehr angenehm, dass sie sich in diese Richtung öffnen. Ja,
ja, wer nicht viel weiß, sollte wenigstens lesen können. Peinlich, peinlich. Nvidia hat Neuigkeiten.
Ja, es sind so ein bisschen die CES-Themen von Anfang des Monats, war ja die CES in Las Vegas. Und Nvidia hat dort angekündigt, dass sie ihr GeForce Now jetzt quasi auch für Computer und für den Mac bringen, was eine nicht ganz unspannende Geschichte ist zumindest. Endlich kann man auch auf einem Mac spielen, sage ich jetzt als boshafter Mac-User, der immer noch gern spielen würde, aber keine Geräte mit Grafikkarten bekommt. Einziges Manko an der ganzen Geschichte, sonst funktioniert das ganz gut. Ich mache das auf meinem Schild-TV ab und zu ganz gerne. Es ist aktuell ziemlich teuer. Die große Frage ist, wie das ausschaut quasi. Ja. Aktuell verlangen sie in der Beta quasi für $20 Spielen 25 Euro. Es gibt keinen Pauschalpreis. Normalerweise auf ihrer Hardware gibt es den. Da wirfst du einfach 10 Euro im Monat ein und kannst spielen. Da wird es zumindest aktuell nach Stunden verrechnet. Ob das so bleibt oder nicht, weiß keiner. Die Beta läuft. Man kann sich auch dazu ganz normal irgendwie derweil noch nicht anmelden. Im März kann man sich dann öffentlich anmelden. Bis dahin gab es so eine eingeladene Beta. Ich bin doch dabei gewesen, das funktioniert. Also dabei gewesen, ich bin dabei. Das funktioniert auch wirklich sehr hübsch. Ja, die Preise sind das große Problem. Wenn die mit dem Preis runtergehen, wird das eine sehr spannende Geschichte.
Dann bleibt doch zu hoffen, dass das passiert. Retro hatten wir ja heute schon mal, jetzt wird's wieder Retro mit dem Super Retro Boy. Was kann der?
Ja, eigentlich eine relativ nette Konsole, die halt nur ein großes Problem hat. Im Endeffekt ist es eben so ein kleiner Handheld, der vor allem die ganzen alten Nintendo-Kassetten mehr oder minder abspielen wird oder soll. Von der Grundidee her eine liebe Sache, er sieht auch ziemlich aus wie so ein alter Game Boy, spielt eben Game Boy-Spiele, Game Boy Color-Spiele und Game Boy Advanced-Spiele. Das große Problem, das Ding haben wird, ist, dass es nicht von Nintendo kommt. Dementsprechend bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Nintendo auch diese Firma verklagen wird und das Produkt vom Markt verschwinden wird. Die Grundidee finde ich allerdings sehr, sehr nett.
Ja, das mit dem Verklagen hatten wir ja im letzten Jahr schon das eine oder andere Mal. Das können sie leider auch gut neben gut verkaufen. Schade, schade. Mal schauen, wo das endet. Wir gehen über zu jemandem, der auch was gut kann. Neben dem interessante Konzept-Notebooks bauen, können Sie sich die auch gleich klauen lassen.
Ja, die Rede ist von Razer. Die haben auf der CES ein Notebook gezeigt mit 3 Displays. Transportiert wird es normal, aber diese 2 Zusatzdisplays werden dann quasi nach dem Öffnen automatisch ausgefahren. Man hat 3 riesengroße Displays. Jedes Display hat quasi 17,2 Zoll und jedes löst mit 4K auf. Wahnsinniges Ding. Sie hatten Prototypen dort und die haben auch tatsächlich funktioniert. Also sehr spannende Geschichte. Preis gab es noch keinen. Ich bin mal gespannt. Ich nehme mal an, der wird irgendwo fünfstellig werden. Aber ja, sie haben sich die Prototypen auf der CES klauen lassen, leider. Ich glaube nicht, dass das jetzt Auswirkungen auf das Projekt hat, aber es war halt eine recht lustige Geschichte, die von den Medien mit sehr viel Häme auch geteilt wurde quasi. Ne?
Du bist lustig. Lustig.
Wieso?
Gibt mehr, gibt auf jeden Fall mehr, wie sagt man dem, Publicity, wenn man sich sowas von der CES wegklauen lässt.
Das Lustige ist, die sind nachher tatsächlich auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht. Man konnte die Dinge auf eBay kaufen.
Ach du Schande. Ich nehme an, der Typ wurde dann auch überführt.
Habe ich zumindest nicht mehr gelesen. Gibt die Gerüchte, dass vielleicht Valve die gekauft hat und sagte, lassen wir Gras drüber wachsen? Das ist jetzt fraglich. Ah, nicht Valve, sorry. Razer selbst wieder.
Ja, eben das meinte ich. Quasi sich selber da dahinter gegangen sind. Tja, mal schauen. Bei Lenovo gab es ein Studien, wie sagt man dem? Ein Präsentationsgerät.
Ja, aber auch das war schon ein funktionierender Prototyp. Im Endeffekt war auf der CES natürlich VR ein sehr großes Thema. Und wir sehen da jetzt den ersten Trend der quasi neuen VR-Brillen, sage ich jetzt mal fast, also VR Generation 2. Eben auch eine von Lenovo zum Beispiel, die hardware-technisch recht okay ist und alles recht, recht hübsch ist. Hat irgendwie zwei Displays mit 1440x1440, das ist schon sehr viel. Und wiegt nur 350 Gramm. Was auch sehr nett ist, das sind 200 Gramm weniger als die Oculus Rift zum Beispiel. Und, das ist die HTC Vive, die wiegt 550, die Oculus Rift wiegt 450 und die Lenovo wiegt 350 Gramm jeweils. Das ist schon mal ganz nett. Und das Angenehme ist, die soll sehr günstig werden, die soll nämlich nur 400 Dollar kosten. Ich bin gespannt, ob wir das Ding jemals sehen und ich glaube auch nicht, dass jetzt jeder auf VR machen will oder sollte. Aber, Das Spannende ist natürlich eben, man hat so ein bisschen den Touch von Zukunft. Meiner Meinung nach werden die zweiten Generation Headsets genauso aussehen.
Mhm. Wir werden es sehen. CES ist ja bekannt für solche Dinge, die dann nie kommen. Genau. Dann hat JBL spezielle Kopfhörer vorgestellt, die abgestimmt sind auf die Oculus Rift.
Ja, das war es im Endeffekt in der News auch schon. Spannend ist ja, dass eben die Oculus Rift hatte so eigene Kopfhöreranschlüsse quasi, mehr oder minder, und JBL hat jetzt da passende Kopfhörer dafür vorgestellt, In-Ear-Kopfhörer und On-Ear-Kopfhörer, beginnen bei 60 Euro und sollen demnächst im Handel sein. Finde ich eine recht schöne Lösung, weil zum Beispiel gerade die Kopfhörer von der Rift stören mich eher, muss ich gestehen, da irgendwie JBL dazu zu bringen, auch gleich mit dem passenden Mikrofon, damit du das Headset verwenden kannst. Zu vernünftigen Preisen finde ich schon schön. Sollen die können Kopfhörer bauen und die VR können VR bauen und dann ist, glaube ich, für alle ein Gewinn.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir stürzen uns von den Kurzthemen in die Sony-Ecke und da gibt es schon mal neue Verkaufszahlen.
Ja, wir hatten zwar, glaube ich, erst relativ kürzlich welche, nämlich dass sie die 50 Millionen verkaufte PlayStation-Marke geknackt haben. Jetzt haben sie aber relativ überraschend wieder neue Zahlen rausgegeben, nämlich zum Beispiel, dass sie 3,4 Millionen Exemplare allein zum Weihnachtsgeschäft verkauft haben, was eine relativ spannende Sache ist. Das verteilt sich auch ziemlich gleichmäßig auf normale Playstations und auf Playstation 4 Pros. Wir haben auch Zahlen zu Spielen zum Beispiel, allein das Uncharted 4, das relativ überall sehr viel gewonnen hat, das wir vorher schon hatten, hat sich 8,7 Millionen Mal verkauft, auch nette Zahlen dafür, dass es ein Exklusivtitel war. Zur PlayStation VR gibt es leider keine Zahlen. Es verkauft sich gut, sagen sie, aber konkrete Zahlen gibt es nicht, wäre wahrscheinlich auch eher kontraproduktiv, weil das Problem ist halt, man kann sie immer noch nicht einfach so freikaufen, wie man das denn gerne hätte.
Die Apple Watch verkauft sich auch gut. Die PS4 kommt dafür jetzt auch in Slim und Weiß.
Ja, ist die erste Farbvariante, die es jetzt von der Slim endlich gibt, unter Anführungsstrichen. Von der alten gab es ja schon viele verschiedene Special Editions und Farbvarianten. Bei den neuen zieht jetzt die Slim quasi mit, die von der Pro gibt es noch nichts. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es wird jetzt eine weiße PlayStation 4 Slim geben. Wenn die Folge erscheint, wird sie wahrscheinlich sogar auf dem Markt erhältlich sein.
Wunderbar. Zu der PlayStation 4 Pro gibt's etwas, was du ein bisschen ausführlicher darlegen möchtest.
Ne, die News an sich ist noch nicht großartig ausführlich und die klingt an und für sich auch recht gut. Sie listen jetzt in den eigenen PlayStation Store, welche Spiele für die PlayStation 4 Pro optimiert sind. Das klingt ja so auf den ersten Anhieb relativ gut. Damit man das weiß, so nach dem Schema, na, ich will jetzt Spiele kaufen, die meine PlayStation 4 Pro voll ausreizen. Die Grundidee mag ich sehr. Aber die PlayStation 4 Pro gehen mir mittlerweile fürchterlich auf die Nerven. Ich habe keine, ich habe auch nicht vorgehabt, mir eine zu kaufen. Gerade jetzt werde ich mir aus Zorn definitiv keine kaufen. Aber Fakt ist, dass sehr, sehr viele Spiele, die jetzt auf die Pro setzen, auf der alten PlayStation 4 wirklich schlecht und meiner Meinung nach teilweise tatsächlich unspielbar laufen.
Jetzt, wo ich eine gekauft habe.
Sofort zurückgeben. Sie haben uns groß erzählt, sie wollen den Spielemarkt nicht spalten und nicht zweiteilen. Wenn du quasi auf der Vierer einfach größere Auflösung anbietest oder meinetwegen irgendwie höhere Bildraten und sowas, ist ja alles okay. Wenn ich in meiner kleinen Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde die alten Spiele spielen kann und auf der neuen halt in, meine Güte, 4K, was ich ja nicht kann, sondern Full HD und 60 Bilder die Sekunde, auch alles okay. Ja? 4K kann sie auch, nicht, dass ich da jetzt gleich einen Nachtrag produziere. Aber es ist eindeutig nicht so, ja. Ich habe zu Weihnachten Last Guardian spielen wollen. Ist auch so ein PlayStation-Exclusive-Titel, den wir in der letzten Review-Folge hatten. So ein bisschen ein fantasievoller Titel mit dem Trico. Ich habe es damals noch gespielt auf einer PlayStation 4 Pro. Da lief auch alles echt vernünftig, war sehr angenehm, war sehr okay. Das Spiel selbst ist ein anderes Thema. Aber technisch war alles in Ordnung. Auf der PlayStation 4 ist es eindeutig nicht. Das Ding ruckelt, das Ding schliert, also zieht schlieren. Das finde ich eine Frechheit. Also das finde ich wirklich eine Frechheit. Ich hoffe, sie kriegen es in den Griff und sie schaffen es tatsächlich, den Markt nicht zu spalten. Oder aber wenn, bitte, dann spaltet ihn vernünftig. Dann sagt doch gleich, dieses Spiel ist nur für die Pro. Damit kann ich besser leben, als ich kriege ein PlayStation 4 Spiel, das also ein Pro-Spiel quasi, das auf meiner PlayStation 4 nicht läuft. Ja? Das ist einfach nur ärgerlich und du kannst die Dinge auch nicht zurückgeben oder so. Ja?
Das ist definitiv nicht so, wie man es sich wünschen würde. Genau. Makes the PlayStation 4 great again. Oder sowas in dem Stil. Es gibt aber noch schönere Neuigkeiten, denn für die PlayStation 4, die gibt es in der YouTube-App ein kleines Update, so quasi ein In-App-Update.
Ja, das ist sehr angenehm. YouTube bietet ja relativ viele Videos quasi in Virtual Reality, beziehungsweise halt in 360 Grad an. Am PC kann ich das ganz gut nutzen mit der Rift und mit der Vive. Auf der PlayStation 4 war das bisher nicht möglich. Jetzt gab es da eben ein Update, das war auch schon angekündigt, sie haben es tatsächlich ausgeliefert. Die PlayStation 4 YouTube-App kann jetzt eben auch so VR-Videos. Zugegeben noch nicht ganz und es dauert so ein bisschen, bis da die Videos irgendwie implementiert werden offensichtlich und so. Aber Fakt ist, es funktioniert schon mal ganz gut. Man sieht auch, dass es weitergeht unter Anführungsstrichen. Da tut sich so alle paar Wochen mal ein bisschen was. Oder alle paar Tage sogar eher. Finde ich eine gute Geschichte. Ja.
Dann würde ich doch sagen, gehen wir in die Microsoft-Ecke über. Und ja, nicht nur die Deutschen können gut einstellen und Google, sondern auch Microsoft.
Ja, das war eine für mich sehr überraschende News, für alle anderen offensichtlich auch. Ende letzten Jahres ging es dann noch sehr, sehr stark im Kreis, also die Meldung quasi um. Ja, Microsoft hat einen exklusiven Titel, den sie entwickeln haben lassen, von Platinum Games einstellen lassen. Die Rede ist von Scalebound. Ein Spiel, eben wie gesagt, von Platinum Games entwickelt. Ein Rollenspiel, das meiner Meinung nach vor allem den japanischen und chinesischen Markt irgendwie ja, angreifen halt quasi befriedigen sollte, unter Anführungsstrichen. Und halt für
hätte beliefern sollen, ja.
Ja, es hätte bei uns sicher auch Anhänger gefunden und JRPGs funktionieren bei uns auch immer wieder, da kann man nichts dagegen sagen, aber Fakt ist halt, dass das vor allem für den Markt sind und gerade Platinum Games gerade dort einen riesen Standing hat und das nicht unberechtigt. Fakt ist aber, ohne große Ankündigung wurde dieses Spiel jetzt eingestampft, es wird nicht weiterentwickelt. Ja, schwierig, schade, Gründe, fraglich. Ich würde jetzt mal tippen, das ist nur eine Vermutung, weil es gibt keine offiziellen Infos dazu. Die haben rechtzeitig die Reißleine gezogen, bevor ein Spiel kommt, das dann doch die Erwartungen nicht erfüllen kann.
Macht ja grundsätzlich Sinn, ja.
Ja, vor allem, weil diese Exklusivdeals, wenn du einen Entwickler beschäftigst, halt meistens in diese Richtung laufen. Ich meine, du machst halt einen Teil Vorauszahlungen und jede paar Milestones halt irgendwie Zahlungen, klar. Aber das große, dicke Geld kommt halt am Ende. Und wenn du halt siehst, dass es rauskommt, halt nichts wird, siehst du halt lieber vorher die Reißleine, bevor du am Ende die große Prämie zahlst. Und dafür halt dann quasi nichts bekommst, was dich befriedigt, unter Anführungsstrichen. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt sehr schade, sie brauchen so ein Spiel und ich glaube, sie brauchen es sehr, sehr dringend, weil im Endeffekt auf dem asiatischen Markt kannst du in schlechten Wochen an zwei Händen wirklich abzählen, wie viele also Xbox Ones verkauft werden. Das ist das Heimatland von Sony und von der PlayStation. Xbox One-Verkäufe gibt es dort de facto nicht. Es gab letztes Jahr wirklich Wochen, wo das ein Stück zählbar war, wie viele das sind. Rede ich jetzt nicht von Hunderten, sondern wirklich von 20, 30 Stück in der Woche, die verkauft wurden in einem Gebiet, wo irgendwie weit über 1 Milliarde Menschen leben. Ja?
Das tut weh, ja.
Und da brauchst du halt dann eben solche Spiele und solche Firmen, die du endlich mal ranholen kannst. Und wenn du ein Platinum-Game quasi holst und ein RPG, also ein RPG daraus machst, das hätte ihnen sicher was gebracht. Auf der anderen Seite halt echt schade. Zum gewissen Grad kann ich es verstehen. Platinum macht, glaube ich, momentan keine guten Sachen. Das letzte, was sie gemacht haben, was größer in den Medien war, war Star Fox Zero für Nintendo, ja. Und das war ein schlechtes Spiel. Es war wirklich ein schlechtes Spiel. Und das, obwohl Star Fox eine große Marke ist, ja. Trotz allem, schade, mir tut's leid, mir tut's für Spiel leid. Ich hätte mich sehr darauf gefreut. Mir tut's für Platinum leid, die jetzt sicherlich ganz massive finanzielle Probleme kriegen werden. Und ich will nicht, dass dieses Studio eingeht, unter Anführungsstrichen. Und mir tut's für Microsoft leid, dass sie halt immer noch kein wirklich für diesen Markt zugeschnittenes Spiel zusammenbekommen, ne? Alles zusammen eine echt traurige Geschichte, leider.
Auf jeden Fall könnte anders starten dieses Jahr. Aber ja. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Windows 10 hat einen Game Mode bekommen. Oder bekommt einen Game Mode, besser gesagt.
Ja, stimmt, beides ein bisschen in den Developer Betas, also in diesen Public Beta-Geschichten, Insider Program, ist es schon drinnen. Ja, im Endeffekt ist es so ein bisschen aufgebohrte Xbox-App. Der große Vorteil daran ist, dass du damit quasi deinen PC. Im Endeffekt ist es nicht viel mehr als ein Knöpfchen, wo du deinem Computer sagen kannst, so mein Lieber, und jetzt bitte hätte ich gern Leistung für Spiele. Heißt, in diesem Modus regelt er irgendwie den CPU, GPU und RAM-Verbrauch der anderen Dinge, die im Hintergrund laufen, ziemlich herunter, damit die Spiele halt die richtig große, dicke, volle Leistung kriegen. Eine super Sache, funktioniert auch echt schick. Und zusätzlich gibt's halt diese aufgebohrte Xbox Games App, in der halt im Endeffekt halt alles per Controller steuerbar ist, ja. Das gibt's bei Steam auch, das ist dieser Big Picture Mode. Das von Microsoft sieht es nicht großartig anders aus. Aber es ist cool, du verbindest deinen Controller, der neue Xbox Controller kann ja Bluetooth. Bist drinnen, startest diesen Game Mode, die Spiele laufen vernünftig, wenn du die entsprechende Hardware hast, die funkt nichts dazwischen, du kannst alles mit dem Controller steuern. Hey, coole Idee, kostenlos, kann man gerne mitnehmen.
Manchmal, oder besser gesagt, immer wenn neue Spiele rauskommen, werden die eingeteilt in, darf man erst ab 15, ab 16, 18, nee, 15 gibt es glaube ich nicht, 16, 18 und was auch immer kaufen. Manchmal wird da auch ein bisschen was geändert. Genauso geschehen bei Gears of War in der zweiten Edition.
Ja, und manchmal werden Spiele halt komplett verboten, weil man der Meinung ist, seine Bevölkerung davor schützen zu müssen, warum auch immer. Das mal völlig undiskutiert, aber vor vielen, vielen Jahren erschien Gears of War 2. Und das wurde in Deutschland nicht zum Verkauf angeboten. Dann gab es sehr viele. Es war ein Skandal, weil das ist halt schon ein großer Major-Titel von Microsoft gewesen. Ja? Und sie haben damals dann auch angefangen, die Deutschen quasi wirklich Importe zu verhindern, mehr oder minder. Ja? Du konntest es damals nicht auf Amazon UK kaufen und einfach in Deutschland spielen. Nein. Jetzt, viele, viele Jahre später, wo es auch eine Remastered-Version davon gibt und den vierten Teil, der in Deutschland sehr wohl zugelassen wurde, wurde dieses Spiel neu geprüft. Und oh Wunder, die Zeit hat es gegeben, dieses Spiel ist doch nicht zu verbieten. Gears of War 2 wird jetzt in Deutschland veröffentlicht werden. Viele, viele Jahre danach. Ganz spannende Sache. Hatten wir aber auch schon bei anderen Spielen, Tekken zum Beispiel, letztes Jahr Tekken 10.
Genau. Kommen bald neue, andere? Gibt es da schon Gerüchte, was da in die Richtung kommen könnte?
Von Gears of War? Nö, gar nicht. Ich glaube, das war jetzt im Zuge des vierten Teils, der irgendwie vor 2-3 Monaten kam.
Nee, ich meine Games, die umgelabelt werden, quasi deutschgerecht gemacht werden.
Ich glaube nicht, dass sich viele die Arbeit antun werden, nach hinten zu labeln. Ich meine, es mag wahrscheinlich stimmen, dass gewisse Spiele heutzutage nicht mehr so brutal sind wie vor 10 Jahren, was jetzt blöd klingt, weil das Spiel ist ja dasselbe, aber natürlich die Wahrnehmung und die Menschen haben sich weiterentwickelt, ne? Wenn du jetzt irgendwie Pixelblut siehst, ist das heutzutage halt irgendwie nichts mehr, was jemanden vom Ofen hervorholt, weil du halt viel brutalere, realere Spiele hast. Ich verstehe zu einem gewissen Grad, wie es zu diesen Umsortierungen kommt, auch wenn ich es ein bisschen kindisch finde und vor allem Verbote finde ich sowieso immer ganz schwer.
Definitiv. Tja, gehen wir weiter in Richtung Halo. Halo Wars, genau, genommen.
definitiv, war die beste Moderationsbrücke gleich, ja. Die Halo Wars Definitive Edition. Halo Wars 2 kommt heuer raus. Und vom Halo Wars 1, das ist schon ein paar Jahre alt, gibt es eben diese Definitive Edition. Das ist ein HD-Remake, wo es zuerst hieß, das bekommt man nur, wenn man die Special Edition von Halo Wars 2 kauft. Fand ich relativ schade, sage ich mal. Wobei auf der anderen Seite, wer den 2, also den 1er jetzt irgendwie in HD will, wird den 2 wahrscheinlich auch kaufen. Zum gewissen Grad finde ich es legitim, vor allem weil die Preise von dieser Special Edition recht okay sind. Aber, oh Wunder, sie haben eingeknickt. Ich weiß auch nicht ganz warum, muss ich gestehen. Es wird die Definitive Edition jetzt auch separat zum Kaufen geben. Ob als Boxed-Version, das 2er kommt zumindest als Boxed-Version, oder einfach nur als digitaler Download, keine Ahnung, unterm Strich ist egal, man kann es auch separat erwerben, ist eine positive Geschichte an und für sich.
Dann switchen wir doch mal in unsere zweitletzte Kategorie für heute, drittletzte besser gesagt. Switch ist ein gutes Stichwort, denn Nintendo hat ausgeswitcht. Am 12., 19., wann war's? Mitte des Monats auf jeden Fall, hat Nintendo die finalen Details zu der Switch präsentiert. Mitten in der Nacht.
Für uns, ja.
Doch, 5 Uhr morgens irgendwie war das, glaube ich, oder?
Für uns war es 5 Uhr morgens, ja. Es war für die Tele quasi noch knapp zu spät, da hattest du gerade Teleaufnahme, ne?
Genau, da war die Woche dann rum und die News gingen weg, genau.
Für alle, die nicht wissen, wovon wir sprechen, falls ihr nur dieses Feed abonniert habt, uns gibt es seit guten 2 Monaten auch täglich zu hören, nicht zu spielen, sondern generell daily.geektalk.ch. Das war auch schon der Werbeblock für uns.
Reinhören, abonnieren, wenn es euch gefällt, kommentieren. Nix fertig. Jetzt aber. Genau, wir sprechen über die Switch. Wie gesagt, die wurde jetzt final präsentiert. Es wurde viel diskutiert. Nintendo hat ja, zumindest in Deutschland, glaube ich, an 3 Locations eingeladen. Bei euch in Österreich, weiß ich, haben sie zumindest an einem Ort eingeladen. Da warst du. Nein. Nicht? Nein. Bist du unoffiziell?
Ich weiß nicht, ob sie eingeladen haben oder nicht. Ich komme mir später dazu, sagen wir es mal so.
Gut, dann du warst auf jeden Fall in der Lage, so ein Teil in die Finger zu nehmen und ein bisschen damit rumzudaddeln.
Ja.
Oder wie möchten wir beginnen?
Also ich würde zuerst mal vorschlagen, ich leite ein und referiere mal runter, was das Teil kann und dann können wir darüber diskutieren. Zum anderen Teil, ja, ich habe es ja auch in der Hand gehabt, ja, ich habe damit gespielt. Nein, es war nicht bei Nintendo, sondern bei einem Entwickler. Ich darf nicht sagen, bei wem, ich durfte deshalb auch keine Fotos machen. Ich habe ja schon mal im Geek Talk erwähnt, dass ich einen Entwickler sehr, sehr gut kenne. Der hatte die Konsole auch schon länger. Der hat auch jetzt die Verkaufsversion schon länger. Ich habe den einfacheren Umweg genommen und das dort gemacht. Ich hätte auch in die Nähe von Frankfurt fliegen können. Da war das Hauptevent in Deutschland. München wurde ich komischerweise nicht eingeladen. Ins Große nach Frankfurt, irgendwie nach Offenbach, Offenburg, was auch immer schon. Aber ich habe dann die Variante gewählt, das direkt in Wien bei einem Entwickler zu machen. Das war mir angenehmer. Über die Testerfahrungen würde ich aber lieber in der Review-Folge sprechen. Die kommt ja dann auch ungefähr 2 Wochen, nachdem ihr diese Folge hier runterladen konntet, auch raus. Ist das okay so?
Und dann würde ich sagen, starte doch mal mit dem Losrattern.
So, also kurz zur Einführung, was ist die Switch? Die Switch ist ein Tablet, mit dem du mobil unterwegs Nintendo-Spiele spielen kannst und zu Hause kannst du es in einen Dock schieben und du siehst dann die Spiele auf dem großen Fernseher dadurch. Im Endeffekt also eben eine wechselbare, eine Switch-fähige Konsole. Was kann dieses Tablet? Es ist 6,2 Zoll groß, liefert im Tablet-Modus 720p immerhin, was jetzt auch nicht so viel ist, wobei ich wollte nicht werten, ich das gleich wieder streichen, sorry. Im Dock-Modus liefert sie 1080p. Sie hat 32 GB an Speicherplatz. Sie hat eine Möglichkeit, mit MicroSD-Karte erweitert zu werden auf bis zu 2 Terabyte. Ich glaube, zu große Karten gibt es noch nicht, oder?
Es gibt bei MicroSD noch nicht bezahlbare.
Ja, aber dieser Standard ist zumindest schon da und sie unterstützen die neueste Version dieses Standards. Da gab es relativ viel Aufsehen rund um die Vorstellung damals. Kann sie jetzt, kann sie nicht. Sie haben es dann später nochmal in der eigenen Aussendung bestätigt. Ja, sie kann es bis zu 2 Terabyte gehen da mal rein, wenn man das auch kaufen kann vernünftig. Ist schon mal recht angenehm. Sie kommt mit einem Nvidia Tegra-Chip drinnen. Das ist so eine relativ vernünftige System-on-a-Chip-Lösung, die auch ziemlich gute Grafik hat. Die kennen wir auch schon von den Nvidia-Geräten. Das sind übrigens auch die, die dieses GeForce Now machen, ne? Die haben ihre eigene kleine Spielekonsole oder halt so ein Android-TV, das euch draußen stehen, das Nvidia Shield oder auch das Shield-Tablet, die sind beide recht stark, da ist auch diese Tegra drinnen. Es kommt mit WLAN AC, die für mich positivste Nachricht, es kommt mit USB-C zum Aufladen, heißt A, wahrscheinlich Schnellladen, heißt aber vor allem auch B, wir haben nicht wieder diese nervigen Nintendo-Kabel. Amen. Stichwort nervig, Stichwort Nintendo, ein weiteres nerviges Feature fällt weg gleich an der Stelle. Die Spiele sind nicht mehr region-locked, das heißt, ich kann mir auch in Zukunft endlich japanische Rollenspiele im japanischen Original kaufen und ohne großartigen Aufwand das spielen. Das klingt jetzt nach einer relativen Eckanwendung, glaube ich aber gar nicht, dass das das ist, weil das viele Leute gerne machen wollen würden, wenn nie konnten, weil irgendwie so eigene Fire Emblem-Teile sind auf Japanisch teilweise sehr lustig und die haben dann eh englische Untertitel, das heißt, das geht schon. Ja, Region Lock fällt weg. Wie kommen die Spiele in die Konsole? Ist auch immer eine beliebte Frage. Mit einer Cartridge quasi. Also CD kann ich da keine einschieben oder DVD oder Blu-ray oder was auch immer. Sondern es kommen halt diese klassischen Cartridges von Nintendo quasi. Es ist ein bisschen kleiner als ein Spiel von der 3DS sogar, dieses Cartridge. So halb so groß ungefähr.
Also etwas zwischen der SD.
Es sieht auch ziemlich stark nach einer bisschen verlängerten Micro-SD-Karte aus. So vom Gefühl her ist es um irgendwie zwei Micro-SD-Karten hintereinander gelegt. Ja. Mhm. Die sind auch relativ groß, die Spiele, was jetzt leider das große Problem an der ganzen Geschichte ist, weil wenn du die Spiele runterlädst und nur 32 GB Speicher drinnen hast, ist das natürlich eine relativ blöde Sache, wenn dir dann Zelda zum Beispiel irgendwie 13, 14 GB davon sofort belegt. Ja. Das heißt, um die Kauf einer Micro-SD-Karte, vor allem wenn du viele Download-Spiele kaufst, wirst du definitiv nicht herumkommen. Ne?
Mhm.
So, weiter im Kontext. Was macht diese Konsole dann speziell? Es gibt einen eigenen Controller, das hatten wir eh schon damals auch, als sie das erste Mal im Video gezeigt wurde. Der heißt Joy-Con. Im Endeffekt ein zweiteiliger Controller, den ich links und rechts an dieses Display andocken kann oder halt hineinschieben kann quasi. Und bekommen damit einen relativ mächtigen Controller geboten. Mächtig insofern, dass ich ihn eben gemeinsam mit diesen Tablets verwenden kann. Ich kann ihn rausnehmen und in einen Controllerhalter schieben und bekomme dann einen großen Controller damit und kann ihn separat verwenden. Ich kann auch die beiden Teile einzeln separat verwenden. Das heißt zum Beispiel unterwegs Mario Kart spielen. Jeder nimmt einen so einen kleinen Controller. Das geht, das funktioniert auch ganz gut. Der hat einen Bewegungssensor eingebaut. Der hat eine Kamera eingebaut für Raumerkennung. Ich kann ihn quasi als Wii-Controller verwenden. Der hat diesen NFC-Ding eingebaut für die Amiibos. Lustigerweise die meisten Sachen davon immer nur auf einer von beiden Seiten. Klar, weil in dieses kleine Ding kriegst du halt nicht so viel Technik rein. Es ist schon beeindruckend, wie viel da jetzt schon drin ist, meiner Meinung nach. Ja, was gibt's noch? Es gibt ein wirklich tolles Rumble-Feature. Das ist dieses Vibrieren quasi, wenn dich irgendwas trifft oder so. Und das ist extrem genau und extrem feinfühlig, sage ich jetzt mal. Da gab es eine Demo dazu, mehr oder minder. Die war wirklich sehr, sehr spannend. Auch da dann aber mehr in der Review-Folge, um jetzt nicht diese ganzen Fazit-Geschichten schon vorwegzunehmen oder die Testerfahrung. Ja, das Ganze kostet aktuell, wie es aussieht, 329 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das ist der 26. Jänner. Man kann vielleicht noch davon ausgehen, dass sogar eine Preissenkung sogar vor dem Release schon kommen könnte. Nämlich gleich auch ein guter Tipp an unsere Hörer, wenn ihr ein paar Tage länger warten könnt, Amazon Frankreich verkauft dieses Ding teilweise für 280, 290 Euro. Auch eine recht spannende Geschichte, die liefern auch ohne Probleme nach Deutschland oder Österreich. Von daher kann man auch dort kaufen, muss man halt aufgrund des längeren Versands länger warten. Die Controller separat, so ein Joy-Con, kostet irgendwie 90 Euro und es gibt dann halt diverses Zubehör, Tasche für 20 Euro, den Pro-Controller für 70 Euro, der sieht dann aus wie so ein klassisches Gamepad. Und zum Beispiel diesen Joy-Con-Halter, um zwei dieser Joy-Cons zu einem vollwertigen Controller zu machen, der kostet dann 30 Euro. Da gab es die letzten Wochen einen relativ großen Aufreger. In der normalen Halterung, die schon dabei liegt, kannst du diesen Controller nicht laden. Dazu brauchst du diese separate Joy-Con-Halterung. Die schaut genauso aus, ist aber nicht genau gleich, weil die hat dann nämlich einen Eingang für ein Netzteil. Die kostet nochmal separat 30 Euro. Warum sie sowas machen, verstehe ich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wobei auf der anderen Seite, ja, sie werden geladen, wenn sie in dem Tablet drinnen sitzen und wenn das Tablet geladen wird, ja, und sie halten 20 Stunden, von daher, ob man das braucht, sei dahingestellt, aber warum sie jetzt eine blöde und eine schlaue Version quasi von dem Ding basteln, die genau gleich aussieht, außer dass da halt ein Ladeschluss dran ist, ich verstehe es nicht. Stichwort Akku noch, um das dann noch abzuschließen, ist endlich dieses lange Referat. Der hält 3 bis 6 Stunden, je nachdem, was für ein Spiel man spielt. Also im mobilen Modus halt 3 bis 6 Stunden. Am Fernsehdock ist er natürlich aufgeladen. Ganz wichtiger Punkt auch, in diesem Fernsehdock ist keine zusätzliche Hardware. Die kann gar nichts. Die höhere Auflösung schafft das Spiel nur dadurch, weil es quasi permanent mit Strom versorgt werden kann und kein Energiemanagement betreiben muss. Sonst kann dieses Dock nichts. Null nada sense. Da wird die Leistung nicht besser. Ja, soviel zu den Preisen, zu den Vorstellungen. Lieber Martin, deine Meinung?
Bevor ich zu meiner Meinung komme, noch die Schweizer Preise, wenn das genehm ist. Habe jetzt gerade gesehen, es gibt einen Switch, also Nintendo Switch Rot-Blau, 3,69. Auch die normale, nicht farbig, ist 3,69. Dann gibt es noch zwei Bundles, Zelda-Bundle und ein Mario Kart 8-Bundle. Das ist jeweils 3,99.
Ganz spannend, weil Bundles, auf das können wir auch gleich noch kommen, guter Punkt. Ah, du hast gesagt Rot, Blau und Normal, das stimmt. Es gibt zwei verschiedene Varianten zum Start mal. Einen, wo der linke Controller rechts und der andere rot ist. Das ist so eine neonrote Geschichte. Die kann man aber auch separat in den Farben kaufen. Das ist nicht irgendwie Special-Zeugs. Und die andere, wo die so dunkelgrau sind. Und Stichwort Spiele, genau. Sie haben relativ wenig angekündigt. Zum Start gibt es de facto nur Zelda und ein paar Download-Titel. Dazu kommen wird dann irgendwie One-Two-Switch. Das gibt es auch gleich zum Start. Das ist leider nur so eine Technik-Demo mehr oder minder. Dann kommen irgendwie Spiele wie Steep, Skylanders, I Am Setsuna. Skyrim wird im Herbst kommen. Das haben sie jetzt doch offiziell bestätigt und auch gezeigt. Dann hatten sie so ein lustiges Prügelspiel. Das war Arms. Das war so ein bisschen Richtung Bewegungssteuerung. Und ein Mario in der mehr oder minder echten Welt wird kommen, aber auch erst Ende des Jahres. Bundles, haben sie eigentlich gesagt, gibt es offiziell keine, weil sie wollen, dass sich der Spieler das Spiel selbst aussucht, was halt so die total blöde Ausrede war, ja? Beziehungsweise weil sie sonst nicht zu diesem günstigen Preis anbieten hätten können. Verstehe ich nicht, aber finde ich cool, dass ihr in der Schweiz welche habt, vor allem dann kostet das Spiel irgendwie nur 30 Schweizer Franken, oder? Wenn ich das richtig gerechnet habe, ist.
69 bis 99, das dürften 30 sein, wenn mein Kopf richtig rechnet, ja.
Cool.
Ja, genau, aber die Bundles, die sind schon, eben, es ist nichts in dem Sinn offizielles, sondern da liegt einfach, so wie es zumindest vom Bild her ausschaut, einfach das Spiel bei. Es ist nicht irgendwie nochmals auf der Schachtel abgedruckt oder sowas, sondern einfach beigelegt, glaube ich.
Ja, aber bei uns in Österreich zumindest kriegst du nicht mal die von den Herstellern.
Nicht. Nö. Ja.
Also gut, ein offizielles Bundle gibt es sowieso nicht, aber sie könnten ja Pakete schnüren, so wie es die Schweizer offensichtlich machen. Machen sie aber nicht, ja.
Genau, also offiziell glaube ich, zumindest im Newsletter, Presse-Newsletter von Nintendo habe ich auch nichts davon gelesen. Ich war jetzt gerade per Zufall bei brack.ch auf dem Shop und habe es da gesehen, eben dass neben dem normalen, dem farbigen, eben noch diese beiden Bundles geben täte, die man dazu sich kaufen kann. Ja, meine Meinung dazu, keine Meinung dazu, weil wie immer, ich will das Teil in den Fingern haben und dann was dazu sagen. Es ist extrem schwierig, jetzt was zu sagen. Man hört extrem viel, von extrem hui bis extrem pfui. Das Ding muss man, glaube ich, in den Fingern gehabt haben. Das andersweitig, also ich, gut, ich muss so sagen, ich mag mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, als die Wii U vorgestellt wurde, da habe ich in einem anderen Podcast fürchterlich gelästert über das Teil. Gesagt, ich würde niemals mit so einem hässlich dicken, klobigen Tablet da rumspielen und bla bla bla. Seit ich meine Wii U habe, ich spiele nicht oft, ich bin nicht so der Extrem-Gamer, aber ich spiele gern damit und ich habe es noch lieber, wenn eben die ganzen Funktionen da funktionieren, die es da drin gibt. Mit Reinpusten und Bewegung, also Gyrometer und Gyroskop und so weiter. Ich bin sehr gespannt. Ich will mich jetzt auch nicht allzu groß von anderen Leuten ablenken lassen, von irgendwelchen komischen Clickbait-News-Meldungen, dass das doof ist oder extrem cool ist. Ich will das wirklich einfach dann mal in den Fingern haben und selber ausprobieren.
Also ohne jetzt darüber zu reden, wie es war, das Ding in den Fingern zu haben, sehe ich an dem Gerät tatsächlich ein erhebliches Problem.
Probleme würde ich, wenn ich wollen täte, viele sehen, aber ich will das selber ausprobieren, weil schon viele Probleme, die man am Anfang gesehen hat, sich dann als keine herausgestellt.
Naja, ich rede jetzt gar nicht von Designproblemen oder sowas. Ich rede vor allem davon, dass ich den Preis in Zeiten wie diesen sehr, sehr schwierig finde. Wenn man es ganz objektiv betrachtet, ist es einer der günstigsten Konsolen-Launches, die es gibt. Aber die Konkurrenz ist extrem stark. Wenn ich heute hergehe und sage, ich will für 400 Euro, weiß ich was, 450 Schweizer Franken oder so, keine Ahnung, eine Einheit Spaß kaufen und eine Einheit Gaming kaufen, ist die Switch definitiv die schlechteste Wahl. Und das sage ich jetzt nicht aufgrund des Tests oder sonst irgendwas, sondern einfach rein von den Datenblättern herunter. Ja. Das Ding kostet mit Spiel 400 Euro. Wenn ich für Preis-Leistung gehe, kriege ich mit der PlayStation Slim für 200 Euro eine viel stärkere Konsole, eine viel mehr Leistung und einige Spiele dazu und vor allem auch eine viel größere Spieleauswahl, weil die Menge der Spiele, die zum Start erscheint oder angekündigt ist, ist extrem klein.
Kommt halt immer darauf an, was man möchte. Ich bin jetzt nicht so der Baller-Gamer-Typ, da fällt mir Xbox und PlayStation schon mal, also nicht kategorisch weg, aber einfach, ja, die Nintendo-Spiele sind halt einfach eher, ich will jetzt nicht sagen Casual Games, das wäre böse, aber sind einfach leichtere Spiele, die kannst du auch mal mit deinen Kindern spielen und so weiter. Also 400 Franken, Spaß haben mit Mario und Co., why not?
Bestreite ich alles nicht, aber ich sage, wenn ich nach Preis-Leistungs-Verhältnis einfach gehe, was kriege ich technisch, was kriege ich an Inhalten, kann ich die Switch nicht kaufen.
Spielen ist doch Emotion und Emotion ist nicht Preis-Leistung. Emotion ist shut up and take my money. Wie geht der Spruch?
Ich kann mich dir nur anschließen. Ich habe sofort, wie sie verfügbar war, und ich habe gecampt im Internet quasi, um das zu finden, zwei von den Dingen bestellt, weil ich weiß, dass wir zwei davon zu Hause brauchen werden, ja. Weil nicht nur ich das spielen will, sondern weil meine Frau das auch sicher spielen wird. Wir freuen uns beide wie die kleinen Kinder und finden schon super cool, dass wir in Zukunft irgendwo auch unterwegs einfach mit dem Controller Mario Kart daddeln können, ja. Aber für Leute, die noch nicht konsolenaffin sind und keine Einstellung oder Bindung zu Nintendo haben, so wie das unsere Generation hat, ich glaube, bei denen können sie mit dem Teil halt echt nicht punkten. Und ich verstehe, warum. Auf der anderen Seite ist das Ding trotzdem überall immer sofort ausverkauft. Natürlich weiß man jetzt keine Startmengen. Für Nintendo-Fans, hey, klar, und egal, was sie vorgestellt hätten, wir hätten es doch sowieso gekauft. Aber rein ist einfach unemotional verglichen mit den Mitbewerbern. Preis-Leistung, schwieriges Thema.
Wenn du unemotional bist, dann spielst du auch nicht.
Klassischer Fall. Ja, du bist Vater, du kennst das, du bist jetzt halt so ein bisschen spieleaffin zumindest, aber sonst kommt irgendwie der kleine Maxi zum 50-jährigen Papa und sagt, Papa, ich mag zu Weihnachten eine Konsole. Papa kennt sich überhaupt nicht aus. Wenn er ihm die Switch kauft, hat er vielleicht Freude daran. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich eben, ich bleib dabei, ich fürchte die falsche Wahl.
Gut, wenn der kleine Max zum Papa kommt, dann sagt er nicht, ich will eine Konsole, weil dann weiß er, was er will.
Das könnte natürlich auch sein, ja.
Weil Kinder sind nicht doof, die wissen, was sie wollen. Und sie sind sowieso nicht doof, wenn sie sagen, ich will eine Konsole, dann kauft ihnen Papa keine Ahnung was. Die Mini-NES, die kleine. Da muss man schon ganz konkret werden. Am besten noch den Amazon-Link oder den Bracklink dazu schicken. anders geht das nicht. Also.
Was ich bei Nintendo nicht verstehe, und das hat mich dieses ganze Presse-Event, das ich mir dann angeschaut habe, einfach die ganze Zeit umgetrieben, und ich verstehe es auch bis heute noch nicht, wo jetzt irgendwie 14 Tage ins Land gegangen sind. Ich verstehe nicht, warum sie sich selbst diesen Vergleich antun, weil er ist einfach dumm. Dieses Ding persönlich ist meiner Meinung nach das genialste Handheld-Gerät, das es je gab. Und in dieser Funktion freue ich mich total darauf. Zelda also. Ist der einzige System-Seller, den sie momentan haben, und ich will Zelda spielen. Ich finde es total genial, dass ich das unterwegs spielen kann, zu Hause einfach reinstecke. Dieses Ding switcht in 2-3 Sekunden. Diesen Wechsel haben sie sensationell hinbekommen, ja, und weiterspielen kann. Es ist das beste Gaming-Tablet, das ich je hatte, oder der beste Handheld, den ich je haben werde, ja, wahrscheinlich, also so jetziger Sicht bis jetzt zumindest, ja. Warum sie selbst mit den großen Konsolen der anderen Hersteller vergleichen, ist mir ein Rätsel. Weil den Vergleich verlieren sie. Wenn sie sich mit Handhelds vergleichen, den gewinnen sie.
Ja, einen Fehler müssen sie ja machen. Sonst sind sie ja gut. Du, ich glaube, ich würde sagen, wir lassen es mal. Vielleicht hat der eine oder andere Hörer noch was dazu sagen. Noch etwas dazu zu sagen. Ansonsten, ja, schauen wir es uns dann an, wenn es da ist. Oder respektive in 2 Wochen, wenn dann die Review-Folge rausfällt, hast du ja dann schon dein kleines Hands-on, das du uns berichten kannst. Ich würde sagen, wir gehen doch ein Thema weiter.
Genau, Handheld war auch gleich eine nette Überleitung, die ich mir gleich selbst aufgeschupft habe. Sie haben im Zuge dieser Konferenz auch gesagt, dass sie den 3DS nicht sterben lassen wollen. Da jetzt meine fachkundige Meinung, die mir zumindest auch bisher noch nicht verneint wurde, verstehe ich, klar, dass sie es nicht tun. Es erscheinen jetzt auch noch Spiele dafür. Ich glaube mal, wir werden jetzt nicht mehr allzu viele großartige Neuentwicklungen sehen, weil eben Fakt ist, sie kannibalisieren sich halt über kurz oder lang selbst damit. Ich glaube nicht, dass der Switch morgen, also der 3DS morgen tot ist. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie in 2 Monaten keine Spiele mehr dafür gibt. Aber ich glaube halt schon, dass sie den jetzt quasi langsam ausverkaufen und da jetzt keine großen Modelle mehr kommen werden, weil wofür? Ja?
Definitiv nicht. Mal schauen. Aber Neuigkeiten gibt's. Ich habe ihn vorher kurz in die Runde geschmissen, den Nintendo Classic Mini, also die Retro-Konsole. Die wird ja ausgeliefert mit einer gewissen Anzahl Spiele und fix oder ja, fertig. Da gibt's jetzt einen kleinen Hack. Was kann man da machen?
Und gleich der große, große Disclaimer, damit wir keine Beschwerden bekommen. Dieser Hack kann die Nintendo Mini zerstören und bricken und sie ist nicht mehr einsatzfähig.
Zu Rauch und weg.
Wenn ihr das, was wir jetzt sagen, nachmachen wollt, dann seid euch gewahr, dass ihr damit vielleicht eure Nintendo-Konsole zerstören könntet. Und es gibt solche Fälle, ich habe auch nachweislich im Freundeskreis, ich habe auch welche, die es geschafft haben, es ist auch nicht kompliziert oder schwer, aber es ist möglich. Und zwar, mit ein bisschen Softwarespielerei kann ich meine Classic Mini so quasi modifizieren, dass ich andere ROMs in dieses Ding hineinladen kann. Im Endeffekt muss ich so einen kleinen Fehler ausnutzen, der ist in Super Mario drinnen. Da muss ich auf dem ersten Save-Game-Slot ein Save-Game anlegen und dann kann ich das Ding an den PC anschließen und kann so ein bisschen ROMs hin und her laden und kann auch andere ROMs draufladen. Es dürfte noch ein bisschen Platz auf der Konsole sein, das ist nicht so schwer. Wir haben auch einen Hörer, der mich da sehr nett in diesen Prozess, wo er das selbst ausprobiert hat, eingebunden hat. War für ihn möglich, funktioniert, läuft, nette, interessante, spannende Geschichte. In den Shownotes ist es verlinkt, nur wirklich eben nochmal der große, große Hinweis, wenn ihr das tut, seid euch gewahr, es kann auch etwas schief gehen und dann schaut es wirklich übel aus, weil dann ist das Ding wahrscheinlich dahin. Ja? Meine Empfehlung an der Stelle, lasst es bleiben, holt euch einen Raspberry Pi, spielt dort RetroPie drauf, ich glaube, ich werde irgendwann das auch mal endlich ein Tutorial dazu schreiben, kriegt ihr eine super tolle emulierte Konsole, die die Spiele genauso toll abspielt, wo ihr auch irgendwelche Controller anstecken könnt, beziehungsweise mit sogar Funkcontroller verbinden könnt. Kauft euch so einen Mini-Controller dazu mit Bluetooth, den gibt's ja auch, diesen NES-Mini-Nachbau. Und ihr macht auf jeden Fall nichts kaputt und ruiniert auch nicht dieses wunderschöne Gerät. Und preislich ist die Investition auch relativ klein, weil so einen Raspberry gibt's mittlerweile sehr, sehr günstig. Diese Emulatoren laufen auch auf älteren oder irgendwie, ich glaube, die laufen sogar auf dem Raspberry Pi Zero, der kostet $10. Ja.
Der Sigimann, einer unserer Game-Autoren im Pokipsi.ch Blog, hat sich sowas auch gebastelt, ja. Weil die NES halt einfach ausverkauft war, leider.
Ja, ich habe das schon so lange, ich mag das total gerne und ich habe mir sogar noch ein schönes Case dazu gekauft, einen schönen alten Retro-Bluetooth-Controller. Es hat dann $50-$60 in Summe gekostet, war auch was zum Basteln, was zum Schaffen. Nette Sache, und da läuft halt auch viel mehr drauf und nicht nur NES, sondern auch SNES und weiß ich was, Gameboy sogar und total viele Sachen. Ja. Und das ist einfach, das ist offen, das ist quelloffen, das ist alles frei, das ist alles okay. Ja. Abgesehen von den ROMs, aber das ist sowieso immer das gleiche Problem, da gebe ich jetzt auch keine Tipps, wo man die kriegt. Aber sonst ist so eine Retro-Konsole selbst basteln auch wirklich kein Aufwand. Ein Tutorial, wie ihr das auf eurem iPhone oder iPad spielen könnt, haben wir ja schon mit diesem Provenance, ne? Das ist auch eine nette Lösung.
Links dazu bei uns in den Shownotes zu den ganzen Tutorials dann zu finden. Nicht ganz so offen, nicht ganz so frei und nicht ganz so schön geht's weiter in unseren mobilen Spielen. Da haben wir nämlich Pokémon Go, die für die Apple Watch veröffentlicht wurde. Und da bist du, glaube ich, nicht ganz so zufrieden.
Nein, überhaupt nicht, weil einerseits A, das Ganze ein bisschen ein kleines Problem hat, du kannst keine Pokémon fangen. Das war schon vorher bekannt, okay, geschenkt. Sie würden sich damit natürlich ihre eigene Hardware kannibalisieren. Verstehe ich, dass es eine schwere Entscheidung ist. Auf der anderen Seite bin ich aber nicht zufrieden damit, weil es einfach nicht funktioniert. Falls wir Hörer da draußen haben, bei denen es funktioniert, die mir vielleicht sagen können, was ich falsch mache, bitte sagen. Das trackt einfach von hinten nach vorne meine Schritte nicht. Jetzt nicht nur, wenn ich laufen bin, das lasse ich auch noch akzeptieren, weil da bin ich offensichtlich zu schnell. Aber auch wenn ich ganz normal in der Mittagspause irgendwie eine Runde bei mir an der Donau spazieren gehe, zählt er meine Schritte nicht. Und wenn ich meine App öffne, zählt er sie sehr wohl. Das sind einfach Dinge, die gehen nicht. Also es sieht derartig unausgegoren aus. Die Apple Watch App stößt bei mir auch immer wieder ab. Ich bin auf keiner Entwickler-Beta aktuell. Ich bin bei beiden Versionen auf der Stable, am iPhone und auf der Apple Watch. Ja. Und das tut einfach gar nicht für mich. Dementsprechend für mich ein klares, ja, Null Sterne.
Wahrscheinlich aus diesem Grund gibt's Pokémon Go auch in China nicht.
Ja, in China kämpft man ja schon länger dazu, dass man das freigeben darf und dass es dann dort auch erscheinen kann. Es gibt immer noch Länder, die es nicht haben und die langsam nachrücken. Korea war jetzt zum Beispiel so ein Fall, was noch nachveröffentlicht wurde. In China wird es nicht kommen. Grund, es ist zu gefährlich.
Weil man da, ohne auf die Straße zu schauen, über die also auf den Verkehr zu achten, über die Straße geht, oder zu gefährlich, weil man da irgendwelche Botschaften übertragen kann, die gegen die Regierung sind.
Ja, die offizielle Begründung ist halt eben, ja, weil du mit deiner Umwelt nicht mehr interagierst, weil du halt quasi in diesem Spiel versinkst. Das ist ja ein AR-Game und AR-Games sind halt böse, unter Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite hat man starke Bedenken, weil das Ding an Google Maps angeboten ist und wie wir wissen, Google und China mögen sich nicht und China mag Google vielleicht aus berechtigten Gründen nicht, weil die Daten tracken wie nichts Gutes. Auf der anderen Seite ist Zensur, was China ja betreibt, ohne Hehl, halt auch so eine Sache. Ne?
Das dürfte beides seine Dinge dazu beitragen. Genau. Ziemlich überraschend kam ein neues App raus für iOS und für Android. Dieses Mal Pokémon Go Duel. Also Duel mit einem L. Duel, oder wie spricht man das aus?
Ja, wie auch immer es heißt, Pokémon Duell, sagen wir es halt deutsch, das ist leichter, gibt es im Endeffekt, ja, so eine Brettstrategie-Geschichte. Es ist kostenlos, aber es hat so ein bisschen schon diese Free-to-Play-Geschichte drin, das führt dich auch sehr schnell an Grenzen. Und das Hauptproblem ist, dass es so ein bisschen Casino-Charakter hat sogar. Ja. Fakt ist so oder so, wir brauchen uns noch keine Angst oder Sorgen darum machen. A, es ist ein Spiel, wo du nicht rauslaufen musst, also kein AI-Spiel, sondern für zu Hause. Und B, in Europa gibt es das auch noch nicht, beziehungsweise in Festland-Europa heißt das, glaube ich, so schön. Das heißt, bisher ist es nur in den USA und in Großbritannien erschienen. Dürfte wieder so eine Soft-Launch-Geschichte sein, damit die irgendwie Server wieder irgendwie gebacken kriegen quasi.
Also ich bin wieder wach, ich habe Casino gehört.
Ja, es ist Casino. Es ist relativ viel Glücksspiel und Anführungsstrichen dabei und viele amerikanische Reviewer. Ich habe auch schon hineingeschaut, weil du kannst das ja wie immer über andere Wege auch runterladen, wenn du den Store wechselst. Ich rede jetzt nicht von APKs auf Android, weil die sind mitunter ja gefährlich. Ja, schwierig. Im Endeffekt sollten solche Spiele ja das Gefühl haben, dass du sie beeinflussen kannst. So von meinen ersten ein, zwei Stunden Spielen, das Gefühl habe ich nicht, ja.
Dann würde ich doch mal sagen, zum Abschluss bleiben wir bei Nintendo, gehen aber über kurz in die Gerüchte-Ecke. Da gibt es nämlich Neues zum Nintendo Classic Mini. Ein Hinweis auf weitere Konsolen.
Ja, wir haben ja schon mal gesagt, allein durch die Namensgebung haben sie ja schon von Haus aus den Hinweis gegeben, weil das Ding heißt ja jetzt aktuell Nintendo Classic Mini NES. Und du kannst natürlich jetzt wunderbar draus machen, Nintendo Classic Mini SNES. Und wie es ausschaut, wollen sie halt genau das machen. Es sind jetzt irgendwie Bilder aufgetaucht, beziehungsweise haben sie sich halt diese ganzen Namensrechte für all diese Konsolen mal alle gesichert. Ob das jetzt nur ist, weil es naheliegend ist und andere Leute auch schon auf die Idee kamen, wie zum Beispiel wir, oder sie tatsächlich was bringen wollen, weiß ich nicht. Ich glaube aber, sie werden das tun. Ich glaube, wir werden.
Zumindest haben sie mal die Namen sich gesichert, oder?
Ich glaube, wir werden heuer im Oktober. Ich würde mich sogar wetten trauen, ja. Also wir trinken beide leider, glaube ich, kann nicht wirklich Bier. Weil normalerweise würde ich jetzt sagen, ich wette um den Kasten Bier, dass irgendwie noch vor Ende dieses Jahres ein kleiner SNES kommt.
Dann aber hoffentlich in anständig verfügbarer Mengen.
Ja, das wäre nett, ne?
Weil dann könnte ich auch direkt von Anfang. Aber ja, mal schauen, wie es dann kommt. Haben wir irgendwas verpasst in unserer Spielefolge, das wir nicht mit drinnen haben?
Meiner Meinung nach nicht, aber liebe Hörer da draußen, wenn wir eurer Meinung nach was verpasst haben oder aber auch eure Meinung zur Switch, die ihr uns vielleicht mitteilen wollt, die Konsole wird ja eben wirklich sehr kontrovers diskutiert, lasst es uns in den Kommentaren wissen.
Lieben Gruß an den Bodensee-Kitchen zum Beispiel.
Mit dem diskutiere ich schon sehr brav über Wochen jetzt. Ja.
Genau, über Twitter. In diesem Fall bedanke ich mich vielmals, lieber Jan, dass du uns wieder die ganzen News zusammengetragen hast aus dem Bereich Gaming.
Ja, danke lieber Martin für deine positive Stimmung zu Switch. Das war jetzt schon fast aufbauend für mich wieder, nachdem ich so viel Negatives gehört habe.
Ja, negativ können andere gut. Ich auch, wenn ich will, aber heute und mit der Switch, wie gesagt, ich habe es aufgegeben, im Vorhinein allzu viel zu lästern, bevor ich das wirklich in den Fingern hatte. Auch wenn es manchmal schwerfällt. In diesem Sinne, besten Dank, liebe Hörer, fürs Reinhören. Wir hören uns bald wieder in dieser Kategorie in circa 2 Wochen mit der Review-Folge. Ansonsten, wenn ihr den Geek Talk noch sonst nicht abonniert habt, wir haben noch diverse andere Kategorien, geht mal vorbeischauen, geektalk.ch/abonnieren. Und eben, wie der Jan vorher schon mal gesagt hat, uns gibt es auch täglich im kurzen News-Format. daily.geektalk.ch. In diesem Sinne, wie immer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Würde ich sagen, und das nehme ich an, war jetzt nicht für den Podcast gedacht, sondern eine Erklärung für mich.
Ich hätte schon für den Podcast genommen, doch.
Dann muss ich meinen doofen Satz rausschneiden. Entschuldigung. Nee, das ist okay für mich. Ich denke, das passt auch für die Hörer. Ricky-Ding-Ding-Ding, jetzt habe ich den Dings nicht mehr.
Nein, es heißt gar nicht Go, es heißt nur Pokémon Duell.
Dann hat derjenige, der die Shownotes geschrieben hat, dem Part zumindest ich, einen Fehler gemacht, genau.
3 Wörter hast du eingetragen und eines ist falsch. Und das schneiden wir raus und nehmen das Outtake.
Das muss man auch können. Ich meine, hättest du so eine Quote, das würde bescheiden aussehen hier in diesem Dokument.
Gut, aber gerade bei dem ist es ja wirklich schwer, weil bei diesen ganzen 17.000 Pokémon-Titeln kennt sich ja kein Mensch mehr aus, oder? Das ist ja wirklich, boah.
Ich kenne mich ja schon bei den 17.000 Pokémon-Monstern nicht aus. Moo. Cut, meine ich damit.
Hört mehr Geek Talk.